Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Die Bibel, Gottes Wort für uns. Die Bibel, nicht nur irgendein Buch, wo spannende Geschichten drinstehen, wo irgendwelche Weisheiten drinstehen, wo wir irgendwie einen Segen für unser Leben erwirken können, sondern die Bibel, Gottes lebendiges Wort für uns persönlich. Wer die Bibel liest, der hört Gottes Stimme, der hört Gott persönlich sprechen zu sich selbst. Und genau das wollen wir heute Morgen tun, das wollen wir jetzt tun. Und es passt zu unserer Predigtreihe, dem Lebensgeber begegnen. Wenn wir dieses Wort lesen, dann begegnen wir Gott persönlich, hören seine Stimme, hören auf das, was er sagt. Und er ist der Lebendige, er ist der, der fähig ist, uns Leben zu geben. Das ist das, was dieses Buch abhebt von allen anderen Büchern. Es gibt Leben. Ewiges Leben für dich. Wir sind in der Predigtreihe dem Lebensgeber begegnen. Und ich lese aus der Heiligen Schrift Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 19 bis 34. Ihr dürft gerne an der Leinwand mitlesen oder eure Bibeln aufschlagen. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben können denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dieser ist Gottes Sohn. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, so beginnt dieser Abschnitt. Ich dachte Zeugnis. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal ein Zeugnis bekommen. Auf jeden Fall in der Schule. Zum Halbjahr, zum Endjahr. Meistens vielleicht unspektakulär. An anderen Tagen vielleicht mal sehr spektakulär. Und ich war natürlich auch in der Schule, habe Zeugnisse bekommen. Und es gab ein Zeugnis, da wollte ich unbedingt gut drin sein. Weil es war die 9. Klasse und ich wollte mich auf eine Ausbildung zum Elektriker bewerben. Und mein Zeugnis war auch ganz okay, aber in Zeugnis sind nicht nur fachliche Noten abgebildet, sondern da gibt's auch Verhaltensnoten. Und wenn du dich mal in einem Betrieb bewirbst, dann guckt er vor allem auch, ist das fachlich okay, aber wie ist eigentlich sein Verhalten? Und der Standard ist eigentlich, dass man 2er hat in Baden-Württemberg und wenn du einen 3er hast, dann hast du eigentlich schon einen 6er gehabt. Und ich wusste, ich brauche eine 2, weil ich will mich bewerben. Und ich bin dann so ein paar Wochen vor Zeugnis, vor Notenabgabe zu alle Lehrer hin und habe gesagt, ich will Ausbildung machen hier, ich bewerbe mich dort und habe da schon Praktikum gemacht. Ich brauche einen 2er in Verhalten, so, weil ich wusste, dass das nicht sicher ist, dass ich den bekomme. Und dann habe ich mit jedem Lehrer geredet und ich dachte eigentlich bei mir, ja, das sieht ganz gut aus. Und ich habe mich die Wochen dann auch echt angestrengt und guckt, dass ich wirklich so leb und vorbildlich bin in der Schule, dass ich einen 2er bekomme. Und dann kam der Tag der Zeugnisse und ich weiß nicht mehr warum, unser Deutschlehrer hat es uns austeilt, nicht unser Klassenlehrer. Und ich habe das Zeugnis bekommen, aufschlagen, Verhalten 3. Und ich wurde direkt richtig wütend und dachte so, das kann nicht sein. So, ich habe mit alle geredet, ich habe mich so angestrengt, ich krieg trotzdem einen Dreier. Wie kann das sein? Unterricht war aus, Ferien, ich gehe runter ans Lehrerzimmer, klopf und sag hier, ich brauche meinen Klassenlehrer, der kommt raus. Ich lasse meiner Wut freien Lauf, erzähl dem, dass es ja gar nicht geht, dass der weiß, dass ich Ausbildung machen will. Als ich fertig war mit meiner Standpauke, grinst er mich an und sagt, Samuel, genau deswegen hast du nur 3 und mach die Tür zu. Ich habe mich trotzdem beworben mit dem Zeugnis. Ich meine, ich hatte ja auch kein anderes. Und habe irgendwie gehofft, dass ich die Ausbildungsstelle bekomme. Ich habe die Ausbildungsstelle dann bekommen und im Nachhinein erfahren, dass mein Meister eine große Auswahl hatte und dass mein Zeugnis auf jeden Fall nicht das Beste war. Warum hat er mich trotzdem genommen? Ich habe 2 ein Praktikum dort gemacht. Und das, was mein Meister von mir im Praktikum gesehen hat, das hat dem auf meinem Zeugnis nicht so ganz entsprochen, sondern er hat gesagt, oh krass, der kann Elektrik, der versteht es irgendwie besser als die anderen, obwohl die besseres Zeugnis sind. Und deswegen hat er mich trotzdem genommen. Das heißt, außerhalb von meinem Schulzeugnis hatte ich auch noch ein Zeugnis bei ihm persönlich, wie ich einfach gelebt habe vor ihm, als ich dort Praktikum gemacht habe. Warum erzähle ich diese Geschichte? Johannes hat auch ein riesiges Zeugnis. Wir lesen gleich am Anfang, dass die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem, Priester und Leviten. Da fragt man sich, warum denn? Warum denn soll denn hier von Jerusalem die politische und religiöse Führung Leute senden zu Johannes, dass sie fragen, wer er ist? Das hat natürlich einen Grund. Johannes ist nicht irgendjemand, sondern er ist eine schillernde Persönlichkeit zu seiner Zeit. Johannes hat Menschenmassen um sich versammelt. Er hat viel getauft und das, was er gesagt hat, das haben die Leute geglaubt, das haben die Leute gemacht. Und das hat natürlich die politisch-religiöse Führung in Jerusalem gemerkt und Leute zu ihm hingesandt. Und was sie fragen, 3 Sachen. Bist du der Christus, bist du der Prophet oder bist du Elia? Und das Erste, was Johannes macht, er sagt ganz klar am Anfang, nein. Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, es wird 2 wiederholt, so er sagt ganz klar, als wäre das so eine richtige spannungsvolle Situation. Er könnte vielleicht auch ja sagen und alle würden sagen, ja passt. Er sagt nein, ich bin's nicht und sagt es nochmal, ich bin es nicht. Das heißt, die Erwartung, die da war von den Menschen, von den Priestern, von den Leviten, die war so, wow, dieser Mensch, was dieser Mensch für Merkmale aufweist, was dieser Mensch für Aussagen tätigt, wie er spricht, wo er auftritt, das kann eigentlich nur eine Sache sein. Er muss der Messias sein, er muss Elia sein, er muss der Prophet sein. Das heißt, Johannes hat sich von seinen Mitmenschen enorm abgehoben. Er war irgendwie anders, jeder konnte das sehen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das so ein bisschen darstellt, genau. Johannes, so dieses große Zeugnis. Alle anderen sind so ein bisschen kleiner, es passt nicht zum Messias oder zu Elia. Und die Leute fragen sich, wow, wer so ein großes Zeugnis hat, der muss der Messias sein, der muss Elia sein. Und Johannes aber antwortet ganz klar mit, nein, ich bin es nicht. Und dann fragen sie ja weiter, ja, wer bist du dann? Wer bist du dann? Und er sprach gar nicht so direkt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das heißt, er sagt nicht direkt, ich bin der und der, sondern er verweist auf das Alte Testament, Jesaja 40, und sagt, ich bin der, der den Weg vorbereitet. Der den Weg vorbereitet, dass danach jemand Größeres kommt. Weil wenn wir weiter in Jesaja lesen, lesen wir, boah, da kommt der Messias, da kommt der Gesalbte und er ist der, der den Weg bereitet, der die Autobahn, der die Hügel zur Seite schiebt, der die Autobahn bereitet, dass er kommen kann. Und es reicht den Pharisäern aber trotzdem nicht, den Schriftgelehrten. Und sie fragen ihn, Wenn du nicht der Christus bist, wenn du nicht Elia bist, wenn du nicht der Prophet bist, warum taufst du dann? Das brauchen wir noch nicht, kann man später anzeigen. Warum taufst du dann? Gibt es da einen Grund dafür? Weil eigentlich so dieses Taufen, das zu machen, wenn du das machst, dann musst du der Prophet sein, dann musst du Elia sein, dann musst du der Messias sein. Was legitimiert dich dazu, das zu tun? Dazu muss man verstehen, was die Taufe in dem damaligen Kontext so bedeutet hat. Die Taufe, die galt eigentlich nur für Leute, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben, die keine Israeliten waren. Wenn die konvertieren wollten, also auch Juden werden wollten, wenn Heiden Juden werden wollten, dann mussten die eine Taufe vollziehen. Was hinbildlich dafür steht, sie mussten sich reinigen, weil sie ja nicht von sich aus zum auserwählten Volk gehören konnten, sondern sie mussten sich reinigen, waschen, damit sie dazugehören konnten. Was Johannes aber macht, ist, er tauft ja nicht nur Heiden, sondern er tauft Israel, er tauft die jüdische Bevölkerung. Das heißt, es kann ja so ein Stück weit auch kränkend sein, wenn du eigentlich sagst, naja, wenn jemand tauft, dann muss er gereinigt werden, dass er zu Israel gehört, jetzt tauft er Israeliten, was passiert denn dann? Und genau das ist das, was auch schon im Alten Testament steht bei Hesekiel, wo Gott sagt, ich will mit Geist und mit Wasser euch taufen. So. Das heißt, es sind riesige Erwartungen damit verbunden. Wenn jemand tauft, das eigene Volk, dann heißt es im Endeffekt, der Messias kommt, der Gesalbte kommt. Und Johannes blockiert das aber alles und sagt, nein, ich bin's nicht. Und was er dann sagt, das sprengt alles. Weil wie wir auf dem Bild sehen, alle denken, Johannes ist der große, große Christus, Messias, Prophet. Und von dem, das alle denken, dieser sagt, der nach mir kommen wird, der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Das ist so unglaublich, was er dort sagt, weil er ja für die Bevölkerung jemand richtig Großes ist. So, er ist der Held. Und er sagt, dass er nicht wert ist, die Schuhriemen zu lösen. Das muss man verstehen, dieses Bild, weil dieses Bild ist, das ist so krass beschreibend für eine Situation, die keiner gedacht hätte, dass es möglich wäre. So, wenn er jemanden Sklave hatte, dann durfte der eigentlich, wenn ein Jude Sklave hatte, dann durfte der alle Tätigkeiten machen. Aber dass du jemanden dazu zwingst oder zu ihm sagst, löse mir so meine Sandalen, so, das macht man eigentlich nicht. Weil das ist die niedrigste Stellung, die du jemals haben kannst. So, es gibt nichts Tieferes, es gibt keine niedrigere Aufgabe als diese. Und im Römischen Reich oder so war das auch üblich, dass Leute, die große Herren waren, dass die das von ganz niedrigen Sklaven haben machen lassen. So. Und dieser Johannes, von dem alle denken, er ist der Superstar, dieser sagt, dass er nicht mal wert ist, die niedrigste Aufgabe zu tun, bei dem, der nach ihm kommt. Das ist ja unglaublich. Wie kann denn sowas sein? Wie kann man denn so eine Aussage treffen? Das stößt ja alle vor den Kopf. Wer soll denn das sein, wenn du von jemand richtig groß denkst und der sagt, er ist so klein, dass er nicht mal für die niedrigste Aufgabe in der Gesellschaft geeignet ist, aber der nach ihm kommt, ist unheimlich größer. Und was Johannes da macht, und auf das will ich so ein bisschen eingehen und das, was danach auch kommt, so drei Punkte. Er zeigt, wie groß und herrlich Gott ist. Er zeichnet ein wunderschönes Gottesbild. Und gleichzeitig zeichnet er mit den Versen danach ein Menschenbild. Er gibt uns so einen Realitätscheck. Gott und der Mensch, wie ist es wirklich so? Und als drittes möchte ich mit uns so ein bisschen auf die Sache eingehen. Wer ist Gott? Gott ist der dreieinig Liebende, der sich offenbart. Das andere Bild mal, wo oben jetzt, genau. Was Johannes macht in dieser Situation, indem er sagt, dass er nicht wert ist, die Schuhriemen zu lösen, ist, dass er sich so klein macht wie der Rest vom Volk. Weil wenn Johannes nicht würdig ist, wer soll denn dann bitteschön würdig sein? Oder wer soll denn dann dieser Person nahen dürfen? Das heißt, er macht sich so klein, ihr seht da unten links die ganz kleinen Punkte, und Jesus, der nach ihm kommt, macht er über die Maßen groß. So, ich habe nur einen Ausschnitt davon dargestellt, weil er so groß ist, dass man es nicht begreifen kann. Man kann es nicht begreifen. Es ist für die Leute wahrscheinlich damals auch nicht vorstellbar. Wie kann er so eine Aussage machen? Du bist unser Superstar. Wir haben auf dich ganz große Hoffnungen. Wir glauben, dass du Israel befreist. Und er sagt, er ist so klein, dass er nicht würdig ist, die niedrigste Aufgabe für diesen Herrn zu machen. Es endet relativ abrupt dann und es geht weiter. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt. Also dieser Jesus, der so viel größer ist, kommt zu ihm. Und Johannes spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er trägt die Sünde. Er reinigt und er erzählt weiter über diesen Jesus. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Er zielt hier nochmal ganz klar drauf ab, das ist nicht irgendein Mensch, sondern dieser ist Gott, weil dieser ist vor mir gewesen. Er war schon immer. Er ist präexistent. Und er kannte ihn nicht, aber damit Israel offenbar würde, darum ist er gekommen zu taufen mit Wasser. Also er sagt ganz klar, ich bin nur zur Vorbereitung gekommen, weil dieser offenbart wird, darum bin ich gekommen, euch darauf vorzubereiten, dass ihr diesem Messias begegnen könnt. Und Johannes bezeugt es und sagt, ich sah den Geist herabfahren wie eine Taube vom Himmel, die auf ihm blieb und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, also wer hat ihn gesandt? Gott, der Vater hat ihn gesandt, er hat auch Jesus gesandt und dieser, der ihn gesandt hat, der sprach zu ihm, auf welchen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Das heißt, auf ihm bleiben heißt, es bleibt für immer so. Die ganzen Leute aus dem Alten Testament, die wurden teilweise vom Geist erfasst. Für eine bestimmte Zeit, aber auf dem der Geist bleibt, das heißt, er ist es und er bleibt es für immer. Der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Also dieser, der kommt, der tauft auch noch mit dem Heiligen Geist und er ist Gottes Sohn. Unglaublich, was da drin steckt. Und ich will diese drei Punkte, die ich gerade erwähnt habe, mit uns so ein bisschen durchgehen. Als erstes dieses Gottesbild. Johannes stellt diesen Messias, der kommt, als jemand so unglaublich Großes dar, dass keiner es jemals fassen konnte. Die menschliche Perspektive war, Johannes ist der Messias. Die Perspektive von Johannes ist, er ist so klein, dass er nicht würdig ist, dem Messias überhaupt zu dienen in irgendeiner Art und Weise. Also unglaublich, wie groß, wie herrlich dieser Gott ist. Und dieser, der da kommt, der ist nicht nur so groß, sondern der trägt auch noch die Sünden. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Er ist Gottes Sohn. Er ist also über die Maßen groß, herrlich, wunderschön. Eine Sache noch vergessen. Das, was sich da so auftut in dieser Bibelstelle, ist mit dem, dass Johannes sagt, ich bin nicht würdig, seine Riemen an den Sandalen zu lösen, ist so, wer ist dieser Mensch? Und der Predigttitel lautet, kennst du mich, kennst du dich? Als Frage von Gott, weißt du, wie groß er ist? Weißt du, wie herrlich er ist? Und kennst du dich? Weißt du, wie verloren und unwürdig du bist, ihm zu begegnen? Kennst du mich, kennst du dich? Und es bleibt aber nicht einfach so stehen, sondern Gott ist der Handelnde und was er tut, er kommt genau da hinein und tut Wunderbares. Wir machen weiter mit dem Gottesbild. Was sichtbar wird, Gott ist der Handelnde. Also er sendet. Er sendet Johannes, er sendet seinen Sohn, er sendet seinen Geist, damit der Sohn offenbar wird. Gott ist würdig, er ist erhaben, heilig und dreieinig. Und das, was er tut, was Gott da tut, indem er, wie Johannes sagt, der mich sandte und auf dem der Geist blieb, der ist Gottes Sohn. Gott offenbart sich als dreieinig. Und dieses Offenbaren ist nicht nur irgend so, Gott muss mal irgendwas tun, was er sonst nicht tut, sondern er offenbart, wer er ist, wie er ist. Sein Wesen ist Liebe offenbarend. Und es ist eine Verheißung, die erfüllt wird. Das, was in Jesaja angekündigt wird, auf das bezieht sich Johannes und sagt damit, Gott erfüllt seine Verheißung. Die Jahrhunderte zurückliegt, Gott erfüllt sie, er ist der Treue. Was er sagt, geschieht gewiss. Und Gott allein ist der gnädige Retter und Erlöser. Gott kommt, um die Sünden wegzunehmen. Gott kommt, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Also er stellt Jesus als jemand, der wunderbar ist, der herrlich ist, der über die Maßen groß ist. Und auf der anderen Seite stellt er ein Menschenbild dar, das sagt, wir sind nicht würdig, diesem Messias zu dienen. Es gibt keine Möglichkeit. Nicht mal die niedrigste Aufgabe können wir für ihn machen. Das heißt, der Mensch ist nicht würdig, in Gottes Gegenwart überhaupt zu kommen. Und der Mensch kennt Gott nicht von sich aus. Johannes sagt, ich kannte ihn nicht. So, wenn er sich nicht offenbart hätte, wenn Gott sich nicht offenbart hätte, wenn Gott nicht seinen Geist gesendet hätte, dass er auf ihn kommt, dann hätte niemand gewusst, wer Gott ist. Keiner von uns. Wenn er sich nicht offenbart hätte in seiner Liebe. Das heißt, wir kennen ihn nicht und wir suchen ihn auch nicht. Der Mensch ist Sünder und komplett abhängig von Gottes Gnade. Jesus kommt und Johannes sagt, er ist gekommen, um die Sünden zu tragen und mit dem Heiligen Geist zu taufen. Das heißt auf der anderen Seite, der Mensch ist Sünder und nicht in der Gegenwart Gottes. Er braucht seine Gnade, er muss herausgeholt werden. Und es zeigt auch, der Mensch ist nicht das Zentrum. Und die ganze Vorgeschichte zeigt so ein bisschen, der Mensch denkt, der Mensch ist im Zentrum. Der Mensch denkt, es gibt große Menschen mit großem Zeugnis, die werden retten, die werden uns vorangehen, die werden Großes vollbringen. Und Johannes sagt klar, er war ein Superstar. Und er sagt klar, er ist niemand. Er ist niemand. Er ist nicht das Zentrum, keiner von euch ist das Zentrum, weil wenn Johannes es nicht ist, dann eingeschlossen alle, die um ihn rumstehen, auf gar keinen Fall. Das heißt, Gott ist das Zentrum. Er verweist einfach, er nimmt sein riesiges Lebenszeugnis, das er hat, und zeigt einfach nur nach oben und sagt, er ist es. Er allein ist es. Er ist das Zentrum. Um ihn dreht sich alles. Er ist der Handelnde. Er ist der Gnädige. Er kommt zu uns. Und es zeigt sich daraus auch ganz klar, dass der Mensch seinen Wert nur in Gott hat, indem er auf ihn verweist und nicht um sich selber sich dreht. Der dritte Punkt ist Gottes dreieinige Liebe, wie er sich offenbart, wie er handelt und dass er, wir haben manchmal die Vorstellung, dass Gott irgendwas tun muss, dass er aus sich rauskommen muss und einen Weg geht, den er sonst nicht gegangen wäre. Aber Gottes dreieinige Liebe, das ist er schon immer. Das heißt, er ist schon immer ein ewig liebender Vater. Er ist Beziehung in sich selbst und er offenbart es da. Er sendet, er bezeugt und der Sohn führt aus. Das sind sie schon immer. Seit jeher handeln sie so. Sie offenbaren sich zu diesem Augenblick dem Volk Israel, aber schon immer sind sie es. In diesem Augenblick offenbaren sie sich. Gott hat schon immer so gehandelt, seit jeher, vor aller Zeit und bis heute. Und was er dadurch tut, ist, er offenbart seine Liebe, weil der Vater liebt den Sohn schon immer, durch den Heiligen Geist, seit jeher. Und was Johannes dann sagt, indem er sagt, dieser Tauf mit dem Heiligen Geist, das sprengt alles. Weil das zeigt, dass Gott, dass dieser Jesus, der zu uns kommt, dass er uns in seine Liebesbeziehung mit dem Vater hineinnimmt. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Er reinigt uns, nicht nur mit Wasser äußerlich, sondern er reinigt uns innerlich und hebt uns hinein in seine Beziehung, dass wir Kinder Gottes sein können. Warum tut Gott das? Warum tut er das? Schon das Alte Testament weist darauf hin, so Jeremia 31,3. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das heißt, seit jeher, das, was Jesus tut, was Gott tut, indem er dich ruft, indem er dich hineinsetzt in diese Beziehung, das macht er aus Liebe, weil er dich liebt seit jeher. Vor aller Zeit hat er gesagt, ich liebe dich, und weil er dich liebt, darum ist er der Handelnde, der nichts anders kann, als in Liebe handeln und dich hineinzunehmen. Ich möchte nochmal zurückgehen auf diesen Satz, den Johannes sagt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Also er ist nicht wert, diesem Jesus zu begegnen. Was dann aber später im Johannesevangelium steht, ist unglaublich. Johannes 13, 4, Vers 8 steht, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schutz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schutz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das heißt, dieser Jesus, von dem Johannes sagt, er ist nicht würdig, ihm auch nur im Geringsten zu dienen, dieser Jesus kommt selbst aus seiner Herrlichkeit, von seinem Thron, mitten unter uns Menschen, und er ist nicht einfach unter uns auf einer Ebene auf einmal, sondern er wird zu unserem Diener und er kommt zu uns und wäscht uns die Füße. Ist es nicht unglaublich, ist es nicht unvorstellbar? Zu dem, wo wir nicht mal drüber nachdenken, wo wir nicht würdig sind, dieser kommt zu uns und wird unser Diener. Er wäscht uns die Füße. Und das Unglaubliche ist, Petrus will es nicht. Und Christus sagt, Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Gott wäscht uns wirklich rein, weil nur wenn wir gewaschen sind, wenn wir heilig sind, wenn er uns heilig macht, dann kann er uns in diese heilige Beziehung hineinholen, die er, Vater, Sohn und Geist, schon immer haben. Und das ist das, was auch schon im Alten Testament Gott schon immer verkündigt. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, sagt er zum Volk Israel. Und das, was hier passiert, was hier beschrieben wird, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Das zielt genau darauf ab. Dieser Jesus kommt und er will uns heilig machen. Er tut es jetzt tatsächlich, das, was jahrhundertelang nie geschaffen wurde. Dieser kommt jetzt zu uns, weil wir nicht fähig waren. Er tauft uns hinein, er wäscht uns, er reinigt uns von unseren Sünden und zieht uns in diese Beziehung hinein. Ist das nicht unglaublich? Es sprengt alles. Es sprengt alles. Wir können es eigentlich gar nicht begreifen. Und es ist richtig, wenn Jesaja sagt, Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. So, das ist die richtige Herzenshaltung. Das, was man, wenn man Gott sieht, wenn man sieht, wie herrlich er ist, dann zergeht man. Man kann es nicht aushalten, weil man sich so unwürdig fühlt, weil seine Schuld offenbart wird und man weiß, wie soll ich davor bestehen? Das sagt Jesaja, und dieser ist jetzt mitten unter uns. Wie kann denn das sein, dass wir nicht vergehen, wenn er mitten unter uns ist? Und dieser will uns die Füße waschen? Er wird unser niedrigster Diener? Ja, das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Er wird unser niedrigster Diener, weil er uns liebt seit jeher, obwohl wir es nicht verdient haben. Es ist unglaublich, was Jesus für uns getan hat. Was hier passiert in diesen Zeilen. So, darüber kann man Stundentage nachdenken, weil es nicht fassbar ist. Seine Liebe, was er tut für uns, es ist unglaublich. Und ich musste eins lernen als Christ. Als ich mich bekehrt habe, dachte ich, jetzt läuft's. Und dann musste ich feststellen, je länger ich Christ bin, umso mehr sehe ich, was für ein großer Sünder ich bin. Weil das der Heilige Geist einem offenbart, wie getrennt und weit weg man von Gott ist. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert, dass ich meine Sünden erkenne und meine Verdorbenheit erkenne, sondern Gottes Liebe geht mit. Sie geht immer mit. Und je mehr ich meine Schuld erkenne und was für eine große Sünde ich bin, desto mehr erkenne ich auch Gottes Liebe, dass sie immer mitgeht, dass es keinen Ort gibt, dass es nichts gibt, wo er nicht mitgeht, jeden Tag. Und das sprengt alles. Und ich merke jeden Tag, wie durchsättigt ich von der Sünde bin. Und es sind eigentlich einfache Dinge, an die wir uns gewohnt haben. Wo wir merken aber, wenn wir drüber nachdenken, ja, das ist es, dass wir nicht an ihn denken, auf ihn zeigen, sondern an uns selbst. Letzte Woche habe ich ein paar Sprachnachrichten gemacht und wohl immer von mir geredet. Und danach sagt meine Frau zu mir, komm mal her. Und ich wusste, jetzt wird es ernst kurz. Jetzt gibt es Ärger. Und dann hat sie gesagt, du hast nur an dich gedacht. Du hast von dir gesprochen, obwohl wir zusammen sind. Obwohl wir zusammengehören. Und sie hat es auf eine Art und Weise gemacht, wo ich gleich wusste, das war falsch. Ich es bekannt habe, aber es war mit Liebe, die uns direkt zusammen... Ich liege ja völlig daneben. Das sind Dinge im Alltag, wo man schnell drüber gehen kann und sie vergeben kann. Aber das sind die Anfänge, wenn wir da nicht schon erkennen, dass es Sünde ist, dass es trennt von Gott. Dann geht es immer weiter und es zerstört immer mehr und mehr. Und irgendwann erkennen wir es dann auch. Aber das ist oft der Kern. Und dieser Kern sitzt so tief in uns drin. Und ob ich 20 Jahre Christ bin oder 30 Jahre, es ist egal, dieser Kern bleibt. Und wir müssen jeden Tag Gottes Gnade annehmen, seine Liebe verstehen, seine Zuneigung von erkennen. Und wenn wir das aber erkennen, seine Liebe, dann bekennen wir auch gern unsere Schuld. So, wenn meine Frau das zu mir sagt, dann, ich weiß, dass sie mich liebt, ich weiß, dass sie es aus Liebe sagt und ich bekenne gern meine Schuld so. Und das dürfen wir nie vergessen, wir machen oft zwei Fehler. Die eine Seite ist so, ich bin so ein großer Sünder, Gott will mich nicht, das ist die eine Seite. Dann vergessen wir Gottes Liebe. Der Teufel stellt sich dazwischen und zeigt dir, Gott liebt dich nicht. Und der andere Punkt ist, wir denken, Gottes Liebe ist so groß und wir erkennen unsere Sünde nicht mehr. Und wenn wir sagen, Gottes Liebe ist so groß und die Sünde ist egal, dann bemerken wir nicht, dass wir Gottes Liebe überhaupt gar nicht begreifen. Sondern der Heilige Geist tut genau beides. Er offenbart dir bis in die Tiefsten deines Herzens, wie schuldig, wie verdorben du bist. Und gleichzeitig zeigt er dir, dass Gottes Liebe mitgeht und dich nie im Stich lässt. Niemals. Er geht immer mit. Das ist wunderbar. Und ich möchte jetzt zum Ende fragen, kennst du diesen Gott und kennst du seine Botschaft? Kennst du diesen Gott, der über alles erhaben ist, auf den Johannes hinweist und sagt, dieser ist so viel größer, ich bin nicht würdig? Und kennst du seine Liebe, die zu dir kommt und dich reinigt und dich mit hineinsetzt in die Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist? Kannst du sagen, dieser Gott, der ist mein lieber Vater? Er wird mich nie im Stich lassen. Und er ist nicht nur jetzt kurz mein lieber Vater, weil ich entsprechend mich verhalte, sondern er war es schon immer, weil er gesagt hat, ich bin dein liebender Vater vor Grundlegung der Welt. Darum wird er auch dein liebender Vater sein, wenn du daran glaubst, bis in alle Ewigkeit. Nichts kann dich aus seiner Liebe reißen. Glaubst du das? Nochmal Realitätscheck von uns. Für unsere Gesellschaft, auch da, wo wir drin sind, wir denken nicht so. Wir denken, der Mensch ist gut, der Mensch kann was liefern. Kann er nicht. Wird er nicht, wird er niemals, egal wer was sagt. Der Realitätscheck ist aus dieser Bibelstelle, wir sind hoffnungslos verloren, verdorben, es ist nichts Gutes in uns. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott selbst sendet seinen Sohn, weil er uns schon immer geliebt hat und schenkt uns aus seiner Liebe ein neues Leben, ein neues Herz. Und nicht nur das, dass jetzt alles okay ist, er ist Gott und es ist okay, ich kenne ihn jetzt irgendwie. Nein, er holt uns in diese Liebesbeziehung mit rein. Er holt dich in die Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist hinein. Er gibt dir Anteil an sich selbst. Er selbst ist dein Gewinn. Er selbst das. Er tut es alles, dass du Anteil hast an ihm selbst. Er macht uns zu Gottes Kindern. Und wenn wir darüber nachdenken, unsere Verdorbenheit erkennen, seine Liebe erkennen, sehen, was er tut, wenn wir glauben an ihn, dass wir jetzt in seiner Liebe drin sind und niemals rausgerissen werden können, können wir da noch was anderes tun, als das, was Johannes macht? Egal, wie groß sein Zeugnis war, egal, was die Menschheit über ihn gedacht hat, er hat einfach den Finger nach oben gezeigt. Er ist es, ich bin gar nichts. Können wir was anderes tun, als unser eigenes Leben zum maximalen Zeugnis für ihn verwenden? Gibt es eine andere Möglichkeit? Ihr könnt die Frage euch selber beantworten. Noch ein Bibelvers zum Abschluss. Johannes 17, 22, 23. Wunderschöner Vers. Und ich habe die Herrlichkeit, das sagt Jesus, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Erkennst du das, was Gott dort tut? Er holt uns in seine Liebe hinein. Wie können wir, wenn er so groß ist, wie können wir noch auf uns selber schauen, uns entzweien und streiten an uns denken, wenn er sowas Wunderbares getan hat? Thomas Watson, Theologe aus dem 17. Jahrhundert, und damit will ich enden, hat gesagt, wenn du auf das Lamm Gottes siehst, siehst du die Liebe Gottes in ihrer reinsten Form. Wenn du auf diesen Jesus schaust, der so hoch erhoben ist, der dich tauft mit dem Heiligen Geist, damit du wieder in die Liebesbeziehung zu Gott und Vater und Sohn hineinkommst. Wenn du ihn siehst, wenn du erkennst, was er getan hat, dann siehst du Gottes Liebe in seiner reinsten Form. Ich möchte mit uns zum Abschluss beten und danach haben wir 2-3 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wer wir sind, wer Gott ist und was wir mit unserem Leben, unserem Zeugnis in Zukunft tun. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns kennst. Unsere Verdorbenheit, unsere Verlorenheit, unsere Gedanken, unser tägliches Scheitern. Und ich danke dir, Herr, dass du, obwohl du uns kennst, dich trotzdem auf den Weg gemacht hast zu uns, um uns zu suchen, um uns zu finden und uns zu reinigen, um uns hineinzusetzen in deine ewige Liebe, in die ewige Gemeinschaft mit dir, Herr. Und ich danke, dass es nicht eine eventuelle Entscheidung war, ob du kommst, sondern dass diese Entscheidung, dass du es tun wirst, schon seit jeher feststeht, Herr. Und dass die Bestand hat, weil du der Treue bist, der so anders ist als wir, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir uns nicht verwirren lassen, sondern dass wir klar sehen, wer wir sind und klar sehen, wer du bist und was du tust. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen reinigst von falschen Bildern über dich und falschen Bildern, Gedanken über uns selbst. Herr, und ich bete, dass du eine Sache tust und du willst es tun, weil es dein Wille ist, Herr. Dass unser Leben und unsere Gemeinde zum maximalen Zeugnis für dich wird. Herr, wir wollen nichts zurückhalten. Unser Leben gehört dir. Wir wollen niemals mit unserem Finger auf uns selbst zeigen, sondern wir wollen auf dich verweisen, Herr. Herr, wir wissen, dass wir täglich dabei scheitern, aber deine Gnade ist größer und deine Liebe ist größer und du richtest uns auf jeden Tag, Herr. So bete ich, Herr, mach uns zum Zeugnis in dieser Welt, jeden Einzelnen und diese Gemeinde, Herr, und dein Volk in dieser Welt. Halleluja. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.